Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Ja, einige sind zumindest wach. Wir haben gerade in dem Lied gesungen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Wie kann das geschehen? Hören und lesen, was noch? Beten. Glaube. Noch was? Praktizieren? Heiligung? Es fehlt noch was. Das Wort Gottes lernen, auswendig lernen. Da mache ich euch immer Mut. Lernt das Wort Gottes auswendig. Das schlägt Wurzeln in eure Herzen, wenn ihr das Wort Gottes im Herzen habt und auch im Gedächtnis habt, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr im Alltag steht, wo ihr vielleicht nicht immer die Bibel dabei habt, dass ihr das Wort Gottes auswendig lernt. Zumindest Teile des Wortes Gottes. Und das, warum ich diese Frage gestellt habe, wir sind ja im Johannesevangelium und haben angefangen vor 2-3 Monaten mit dem Johannesevangelium. Wir sind jetzt mittlerweile bei den ersten 18 Versen, mit den ersten 18 Versen durch. Und warum ich das gefragt habe, auswendig lernen, dass das auch ein Weg ist, wie das Wort Gottes starke Wurzeln in unserem Herzen hervorbringen kann, ist, dass der zentrale Vers Johannes 20, Vers 31 ist. Und ich habe euch Mut gemacht, euch diesen Vers auswendig zu lernen, weil er sehr schön den Grundgedanken des Johannesevangeliums uns nahe bringt. Und ich werde nicht müde, euch immer wieder daran zu erinnern. Und vielleicht werde ich es auch mal so machen, dass ich euch mal nach dem Gottesdienst, dann setze ich mich zu euch und dann frage ich, was steht denn in Johannes 20, Vers 31? Kannst du das denn schon? Ja, nur um so ein bisschen euch anzureizen. Was steht da? Ich lese ihn noch mal vor. Je öfter man ihn hört, desto besser prägt er sich ein. Er ist so wunderbar, weil Johannes uns nicht im Ungewissen lässt, warum er das Johannesevangelium geschrieben hat. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Zwei wichtige Gedanken. Das eine ist, wer war Jesus? Sohn Gottes. Warum ist das so wichtig, dass er der Sohn Gottes war und ist? Gott hat sich in ihm offenbart, aber nur ein sündloses Opfer konnte Sünde auf sich nehmen. Die Schuldfrage klären. Ans Kreuz gehen. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wer war dieser Jesus? Er war der Sohn Gottes und ist der Sohn Gottes. Und damit, durch das, was er tat, warum er auf diese Welt kam, indem wir es verknüpfen mit Glauben, das ist der nächste wichtige Gedanke hier, der sehr oft im Johannes, über 90 Mal kommt der Begriff Glaube. Und das ist nicht jetzt die Lehre damit gemeint, das ist im Timotheus zum Beispiel ja auch, da wird der Glaube beschrieben als die Lehre, der Inhalt unseres Glaubens, sondern hier wird der praktische Glaube, dieser rettende Glaube gemeint. Und das heißt hier im zweiten Teil in unserem Vers, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und darum geht's. Das ist die Botschaft der Bibel, das ist die frohmachende Botschaft, das Evangelium. Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, kam auf diese Welt, lebte unter uns, und kam für einen einzigen Grund auf diese Welt, nämlich für uns, für unsere Schuld und Sünde zu sterben am Kreuz. Aber er ist nicht im Tod geblieben, auferstanden, er lebt. Und wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen, dann haben wir was? Leben. Leben. Nicht nur das ewige Leben, schon hier und jetzt beginnt das. Mit Jesus unterwegs zu sein, das ist Leben. In Beziehung mit Gott zu leben, das ist Leben. Und das ist Gnade. Das haben wir als letztes betrachtet in Johannes 1. Wir wollen heute weitermachen. Johannes 1, ab Vers 19. Wir lesen heute einen etwas längeren Text, weil ihr merkt schon, wir sind jetzt, glaube ich, 3 Monate unterwegs und wir haben gerade mal 18 Verse abgedeckt. Also wir sind nicht wirklich schnell vorangekommen. Denn 21 Kapitel hat das Johannesevangelium. Wenn wir so weitermachen, dann bin ich Rentner wahrscheinlich, wenn wir fertig sind. Und deswegen haben wir heute einen etwas längeren Text. Aber will nicht heißen, dass wir uns um den Text wirklich sorgfältig kümmern wollen, weil da steckt immer so viel drin. Und es ist schade, wenn man einfach viele wichtige Wahrheiten überliest. Aber ich möchte zu Anfang den Text lesen. Johannes 1, Vers 19 bis Vers 37. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat, die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Betaraba, jenseits des Jordans, von wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf dem du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und Vers 37, und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Lass uns nochmal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass du zu uns redest, auch heute Morgen. Und Herr, wir wollen hören. Hilf uns, Herr, dein Wort zu verstehen. Hilf uns, dich besser zu sehen und deine Größe, deine Macht, deine Herrlichkeit, dass es unser Leben immer mehr verändert, dir ähnlicher macht. Und danke, Herr, dass wir jetzt auch alles von dir erwarten dürfen. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Als ich diesen Text las, habe ich mir so selber innerlich die Frage gestellt, wenn Johannes der Täufer, um den geht es ja hier auch in unserem Text, unter uns wäre heute Morgen und er würde mich jetzt predigen hören, was würde er wohl zu mir sagen? Das ist eine ganz bewusste Frage, die ich stelle, weil wir merken, dass es hier um Johannes geht, dem Täufer, seinem Auftrag und wen noch? Jesus. Was würde er wohl sagen? Was glaubt ihr?
Ich bin unwichtig, Jesus ist wichtig.
Ja. Rede nicht über mich. Ich bin hier, nimm mich raus aus der Nummer. Es geht ja allein um Jesus. Und das merken wir auch, wenn wir diesen Text genauer betrachten, wie er über sich selbst redet. Als die Leute zu ihm kommen und fragen, wer bist du? Sagt er am Ende, ich bin eine Stimme. Eine Stimme in der Wüste. Oder er sagt von sich selbst, ehe ich war, war er schon da. Obwohl Johannes vor, also irdische Geburt sozusagen vor Jesus war, sagt er immer wieder und betont das auch im Johannes, er war vor mir, bevor ich war. Oder in Vers 27 am Ende heißt es, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Das war seine Haltung. Und ich glaube, wenn er heute Morgen hier gesessen wäre und meine Predigt zuhören würde, dann würde er sagen, rede von Jesus. Predige das Wort. Predige von Jesus. Um den geht's. Und wisst ihr, das war sein Auftrag. Und ihr müsst euch vorstellen, Johannes war der letzte Prophet im Alten Testament. Und davor war 400 Jahre Stille. Malachi, das letzte Buch im Alten Testament, hört auf und dann schwieg Gott 400 Jahre. Kein Reden, kein Prophet, kein Reden Gottes. Und jetzt kommt plötzlich Johannes auf die Bildfläche und er tauft die Menschen und weist sie auf den kommenden Retter hin, auf den Messias. Ich glaube, das können wir uns nicht so richtig vorstellen, aber da wäre es sehr leicht gewesen, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu ziehen. Jetzt war wieder jemand unterwegs im Auftrag Gottes, um von ihm zu reden. Gott sprach wieder. Und was macht er? Er sagt, ich bin eine Stimme. Ich bin nur der Wegbereiter. Der wirkliche Messias, der ist schon da. Ihr habt ihn nur noch nicht gesehen. Und ich möchte mit euch das nochmal ein bisschen betrachten. Aber bevor wir zu dem Wesentlichen kommen, nämlich was sagt er über das Zeugnis aus, über Jesus, wollen wir noch ganz kurz mal den Johannes, den Täufer, ein bisschen Rückblick halten. Ich habe schon mal über ihn gesprochen, aber Jesus sagt etwas sehr Erstaunliches in Matthäus 11. Matthäus 11, Vers 11. Und dann werde ich auch langsam dann von Johannes auf Jesus kommen. Aber trotzdem denke ich, ist es gut, dass wir ein bisschen so Hintergrundwissen haben, auch wenn wir über Johannes den Täufer reden. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist keiner größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Ich lese noch ein paar Verse weiter, weil das auch mit unserem Text zu tun hat. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Das ist eine interessante Aussage, weil das kommt ja auch in unserem Text vor. Und ich möchte nochmal vielleicht die Geburt von Johannes dem Täufer kurz betrachten, die ja auch sehr außergewöhnlich war. Und da heißt es in Lukas Kapitel 1, Vers 13 über Johannes, seine Geburt, wo es um Zacharias und Elisabeth geht, die schon alt waren. Und da heißt es dann in Vers 13, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels, und hier kommen wir jetzt zu dem Auftrag, den Johannes hatte, warum Gott ihn berufen hat. Da heißt es, um viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, was die Israeliten nicht so wirklich verstanden, dass es eine Parallele hatte zu Elias im Alten Testament, aber nicht als Person, denn er wurde ja entrückt, sondern im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war sein Auftrag. Dafür hat Gott ihn berufen, schon vom Mutterleib an. Er war sicherlich, und Jesus selbst sagt, es gab keinen Größeren, der von den Frauen geboren wurde als er. Und doch beschreibt sich Johannes selbst als eine Stimme, als jemand, der nicht mehr würdig war, und das war die unterste Stufe eines Sklaven, die Schurim des Herrn zu öffnen und zu lösen. Wovon spricht das? Spricht von Demut. Der Mann war wirklich demütig. Ja, der hat nichts für sich selbst in Anspruch genommen. Er lebte sehr einfach in der Wüste mit Kamelhaaren. Er hat ganz einfach wie ein Nomade gelebt. Und dann kommt er kurz auf die Bildfläche, führt die Menschen zurück zu Gott durch die Wassertaufe der Buße, um sie vorzubereiten für den Messias. Wisst ihr, und das ist, um es mal, das ist auch unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Wir sind in dieser Welt, um die Menschen zu Jesus zu führen. In aller Demut. Denn wir wissen alle, wir waren auch Sünder und sind es noch. Nur wir sind begnadigt. Und ich glaube, die Haltung, die Johannes hier einnimmt, das ist eine gute, eine wichtige Haltung, die wir nie vergessen sollten, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, über Jesus reden, über neues Leben reden, dass wir immer in dieser Haltung bleiben. Dass wir nicht besser sind. Ja, und dass wir in Demut den Menschen begegnen, so wie Johannes uns das hier vorgelebt hat. Das vielleicht mal so zu Johannes. Aber jetzt wollen wir mal in den Text geben, was sagt denn Johannes aus? Was ist denn das Zeugnis? Wir haben ja gesehen, in den ersten 18 Versen finden wir, dass er sozusagen, wie soll ich sagen, so eine Flagge in den Boden rammt und sagt, das ist die Wahrheit, um die es geht. Jesus, das Wort Gottes, lebendig geworden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er kam in diese Welt, um Menschen zu retten. Und wir haben gesehen in Vers 6, wenn wir nochmal reinschauen, das hatte ich schon mal erwähnt in vorigen Predigten in Kapitel 1, Vers 6, da heißt es, mittendrin in dieser Offenbarung über Jesus, heißt es dann plötzlich in Vers 6, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Wisst ihr, das will uns deutlich machen, dass diese großartigste, die größte Botschaft aller Zeiten durch Menschen transportiert wird. Gott wollte, dass Menschen diese Botschaft weiter transportieren. Einer davon war Johannes. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das so gemacht hätten. Weil wir wissen alle, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wie schnell wir versagen. Wie einfach es ist, den Mund zu halten. Wie schnell wir uns ducken und Angst haben vielleicht oder der Mut uns verliert, von Jesus weiter zu sagen. Und trotzdem hat Gott Menschen wie dich und mich gewählt, um diese größte Botschaft aller Zeiten anderen Menschen weiter zu sagen. Und dann haben wir gesehen, was der Inhalt dieser gewaltigen Botschaft ist. Und das wird jetzt ab Vers 19, wo wir uns gerade befinden, sozusagen Stück für Stück offenbart. Ich habe gestern in der Jugendstunde gesprochen und da ging es um das erste Zeichen. Das war was? Welches Zeichen hat Jesus als erstes getan? Er ging wohin? Nach Kana. Und was hat er da gemacht? Wasser zu Wein. Er war auf einer Hochzeit eingeladen. Ein erstes Zeichen. Und am Ende dieses Zeichens, da heißt es in Kapitel 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa, und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Hier haben wir wieder den Grundgedanken des Johannesevangeliums. Seine Herrlichkeit wird offenbar. Und daraus, dass die Menschen sehen, er ist anders, er ist besonders, er ist einzigartig, entsteht entweder Ablehnung, das sehen wir auch, oder die Menschen glauben an ihn. Ja, und um dieses Zeugnis geht es jetzt. Jesus entfaltet, oder Johannes, der Apostel Johannes, der das Evangelium ja geschrieben hat, der entfaltet jetzt sozusagen durch die Zeichen und durch das Wirken Jesu dieses Zeugnis. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie Johannes dieses Zeugnis vermittelt. Ja, wie er das meinte. Und wenn ihr genau hinschaut in unseren Text, werdet ihr feststellen, hier werden drei aufeinanderfolgende Tage beschrieben. Drei Tage hintereinander. Der erste ist Vers 19 bis Vers 28. Und dann heißt es in Vers 29, am folgenden Tag, also ein neuer Tag begann. Der geht dann bis Vers 34, so kann man das ganz gut einteilen. Und ab Vers 35 heißt es dann, am folgenden Tag stand Johannes. Ja, also wir betrachten jetzt drei Tage aus dem Leben des Johannes, wo er mit drei verschiedenen Personengruppen über Jesus redet. Und um es ein bisschen abzukürzen, insofern, dass wir mal den Grundgedanken oder seine Grundbotschaft in jeder dieser drei Tage zu sehen, verstehen, habe ich das versucht so zu formulieren. Der Tag 1 beschreibt der Jesus ist da, der Messias ist da, der Retter ist da. Das können wir lesen in Vers 26. Johannes antwortete ihnen, also den Juden, die Abgesandten von den Pharisäern, und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Also der erste Punkt, den er macht, ist, er ist da, er ist da. Ja, also wir haben ja gesagt, es geht nicht um Johannes, sondern es geht hier um Jesus. Der zweite Tag Da sagt er in Vers 29, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe. Also der erste Tag, er ist da. Der zweite Tag, sieh ihn an. Sieh ihn an. Schau auf ihn, blicke auf ihn. Das ist der zweite Punkt. Und der zweite Tag, den wir so umschreiben können, mit seinem Zeugnis. Und der dritte Tag, was könnte das wohl sein? Vers 37. Wie können wir das zusammenfassen? Was passiert da? Die Jünger, die Johannes folgten, hörten ihn reden und dann, was geschieht dann? Sie folgten Jesus nach. Sie folgten Jesus nach. Tag 1, Jesus ist da, er ist da. Tag 2, sieh auf ihn, schau ihn an, blicke auf ihn. Tag 3, folge Jesus. Ist das das Zeugnis? Ist das das Evangelium? Eigentlich schon, ne? Das Evangelium sagt, Gott ist in Jesus uns nahe geworden. Er kam in diese Welt. Das zweite ist, wir wollen auf ihn schauen. Wir richten die Menschen dahin, dass sie auf Jesus schauen und ihre Rettung bei ihm suchen. Und das dritte, was daraus folgt, ist was? Sie sollen ihm nachfolgen. Nachfolge. Missionsbefehl, Matthäus 28 heißt es, darum geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen und lehret sie. Das war jetzt meine Mutter. Haltet sie halt alles, was ich ihnen euch befohlen habe. Und taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes. Mache zu Jüngern, heißt es da. Und das ist der Missionsbefehl. Das ist unser Auftrag. Und Johannes ist das beste Beispiel, wie das geht. Und jetzt wollen wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in diese drei Punkte. Er ist da, seht ihn an, folgt ihm nach. Verse 19 haben wir gesagt, der erste Tag. Die Juden, übrigens auch ein interessanter Begriff, den Johannes hier benutzt, wenn er von den Juden spricht, spricht er immer eigentlich im Kontext von den Pharisäern, von dem religiösen Teil Israels. Und es hat immer den Kontext des Negativen. Sie kommen nur, um etwas zu finden, um das Ganze zu zerstören. Das finden wir über 70 Mal im Johannes-Evangelium. Dass wenn es heißt, und die Juden kamen, oder die Juden kamen zu Jesus oder zu den Jüngern, dann hatte das immer den Hintergrund, es geht darum, das zu untergraben, zu zerstören. Und wir merken auch in unserem Text hier, dass die Leute eigentlich nicht wirklich interessiert waren, was und warum Johannes kam, sondern sie fühlten sich in ihrer Autorität untergraben. Und sie wollten das möglichst unterbinden, denn sie fragen nachher, in welchem Auftrag tust du taufen? Warum machst du das dann, wenn du keiner bist von den Großen? Ja, und sie fühlten sich bedroht und die Reaktion sehen wir daraus. Aber lass uns mal schauen, wie reagiert Johannes auf die Frage, wer bist du? Er sagt erstmal, wer er nicht ist. Er ist nicht der Christus, er ist nicht Elia. Und ich habe das schon erwähnt, Elia in dem Sinne nicht, dass er physisch als Elia kam, sondern im Geiste Elias kam. Und das dritte ist, bist du der Prophet. Das bezieht sich auf 5. Buch Mose, Kapitel 18, wo es um den Propheten, also einen speziellen Propheten geht, was eigentlich eine Vorhersage war. Die Moslems zum Beispiel beziehen das auf Mohammed. Wir Christen wissen, dass hier Jesus gemeint ist, der Prophet. Und er sagt, das bin ich nicht. Aber jetzt wollen wir mal auf die Reaktion des auf diese Frage, wie er darauf reagiert, schauen. Er sagt in Vers 23 nämlich einen Bibelvers. Und die Frage ist, hat er das jetzt vorgelesen oder hat er das rezitiert? Ich glaube, er rezitiert. Also Bibelverse auswendig lernen, das ist eine gute Sache. Ja? Jesus, wissen wir auch in Matthäus 4, als er versucht wurde, wie ist er dem Teufel begegnet? Es steht geschrieben. Ich glaube nicht, dass Jesus in dem Moment dann die Tora aufgemacht hat und hat gesagt, so hier, sondern er hat das einfach gesagt. Er wusste das Wort Gottes im Herzen und rezitierte das. Also auch hier finden wir eine interessante Aussage und die wollen wir uns jetzt mal näher anschauen in Vers 23. Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, der ertönt in der Wüste, ebnet, und das ist jetzt ganz wichtig, ebnet den Weg des Herrn. Was will er damit sagen? Also er steht ja in Jesaja 40, Der Hintergrund in Jesaja 40 ist folgendermaßen: Das Volk Israel wurde aufgrund von Sünde bestraft und war 70 Jahre lang in Babylonien. Und Kapitel 40 spricht eigentlich davon, wie Gott sein Volk zurückführt. Das ist der geschichtliche Hintergrund. Und Johannes nimmt diesen Vers und bezieht ihn auf sich selbst als eine prophetische Vorausschau. Also 700 Jahre vorher wurde dieser Jesaja geschrieben. Und da heißt es, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Warum ist diese Aussage so erstaunlich? Einmal erstaunlich, dass er das auf sich bezieht, klar, er hat seinen Auftrag, er sollte den Weg Gottes bereiten. Aber von wem spricht er hier? Er spricht hier von Gott, Yahweh. Wenn ihr mal guckt im Jesaja, wird das in großen Buchstaben geschrieben, Herr. Und wenn immer ihr das findet, geht es um Yahweh, den ewigen Gott. Und jetzt bezieht er das, nicht nur, dass er diese Stimme ist, sondern er bereitet den Weg für wen? Für Jesus. Er bereitete den Weg für Jesus vor und bezieht aber die Textstelle aus Jesaja auf Gott. Ist das erstaunlich? Ja, definitiv. Denn sie konnten mit diesem Jesus ja nichts anfangen. Und er sagt, aber dieser Jesus ist genau der, auf den wir alle warten. Er ist Gott, Mensch geworden. Und diese Stelle zeigt uns also, er ist da. Ihr habt ihn noch nicht gesehen, ihr versteht ihn nicht. Ihr habt ihn, im Vers 26 lesen wir, ihr kennt ihn nicht. Aber ich bin gekommen, um euch von diesem Gott zu erzählen. Ich bin eine Stimme in der Wüste. Ich glaube, dass wir vielleicht hier aus unserem Hintergrund das nicht so ganz verstehen, aber die Juden haben genau verstanden, was er damit sagte. Und als er es dann auf Jesus bezog, sehr gut verstanden, was er damit meinte. Aber was können wir vielleicht für uns heute daraus nehmen? In Bezug auf das Zeugnis natürlich, dass wir sagen, es geht um Jesus. Jesus ist Gott. Das ist das eine. Aber ich glaube, es hat auch eine ganz praktische Anwendung. Und darüber habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, aber auch wenn wir untereinander uns treffen in den Häusern, wo auch immer, dass es ganz wichtig ist, dass wir immer wieder uns bewusst machen, dass Jesus da ist. Dass Jesus mitten unter uns ist. Wir hören ja öfter mal auch in Gebeten oder auch das, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wisst ihr, dass dieser Vers ja eigentlich einen anderen Hintergrund hat? Matthäus 18 steht der. Der Hintergrund ist dort, dass wenn Gemeindezucht geübt wird, dass dann eine besondere Verheißung darauf liegt. Aber wir müssen nicht zwei oder drei sein, dass Jesus erst da ist, oder? Das wissen wir alle. Du kannst ganz alleine in deiner Kammer sein und Jesus ist da. Glaubst du das? Da bist du auch nicht zwei oder drei. Versteht ihr? Das ist eine besondere Verheißung auf eine besondere Situation in Matthäus 18. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir zusammenkommen oder auch wenn wir unterwegs sind, Jesus ist da. Und Jesus ist Gott. Er sieht alles. Er kennt alles. Er weiß alles. Er weiß schon, was den nächsten Tag dein Leben ausmachen wird. Ich glaube, dieses Bewusstsein fehlt uns oft. Mir jedenfalls. In den Gesprächen auch, dass wir uns bewusst machen, Jesus ist da. Er hört zu. Er ist dabei. Er ist da. Und ich glaube, wenn wir uns das mehr bewusst machen würden, dann würden wir auch anders miteinander umgehen. Glaubt ihr das? Ich schon. Wenn wir miteinander reden und was wir reden und wie wir reden, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus zuhört und dabei ist, er ist da, ich glaube, dann reden wir anders. Und ich denke, das können wir auch ganz persönlich als Anwendung für uns mitnehmen aus diesem Text. Er ist da. In Bezug auf das Zeugnis, Jesus, Gott wurde Mensch. In Jesus, der Sohn Gottes, hat seine Herrlichkeit verlassen und kam in diese Welt. Und wir wissen in Hebräer 1, da heißt es, in den Zeiten hat Gott durch die Propheten geredet, aber zuletzt hat er geredet durch wen? Durch seinen Sohn. Hebräer 1, Vers 3. Zuletzt hat Gott geredet. Gottes letztes Wort an die Menschheit war Jesus. Es gibt nichts mehr. Keine andere Antwort von Gott und kein anderes Reden. Durch Jesus hat Gott zuletzt zu den Menschen gesprochen. Er ist da. Und vielleicht nehmen wir das so als praktische Anwendung für uns mit, auch im ganz persönlichen Leben, dass wir uns immer wieder bewusst machen, er ist da. Er ist da. Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt Matthäus 28 in Bezug auf Mission. Aber das heißt auch, sieh, ich bin bei euch auf der Arbeit, zu Hause, wo immer du bist. Jesus ist da. Und das ist auf einer Seite ein großer Segen und eine große Freude, aber es ist auch ein Stück Verantwortung. Ja? Ist es nicht? Dass wir damit sorgfältig umgehen und dass wir mit diesem Wissen auch anderen zum Segen werden. Das ist das Erste. Also im ersten Abschnitt finden wir hier, wer Johannes nicht ist, nämlich nicht der Christus, nicht der Elia, nicht der Prophet. Und dann sagt er, ich bin aber eine Stimme des Rufenden in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Und das ist alles, was unser Auftrag auch bestimmt. Wir können nur den Weg für Menschen ebnen, dass sie zu Jesus finden. Insofern, dass wir ins Gespräch mit ihnen kommen, indem wir zuhören, indem wir ihnen Jesus zeigen. Gehen wir weiter in den zweiten Tag. Da heißt es in Vers 29, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, und jetzt kommt die nächste wichtige Aussage, die Johannes über Jesus macht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Was für eine Aussage. Siehe das Lamm. Für uns Heiden, die wir sind, sagt das erstmal gar nichts aus. Für die Israeliten damals war das eine Hammeraussage. Weil die konnten mit dem Lamm definitiv was anfangen. Warum? Wo kam das denn her? Weiß das jemand? Wo finden wir das? Die Wichtigkeit des Lammes im Passafest. Wo kam das her? 2. Mose, Kapitel 12. Lass uns das mal kurz lesen, als Erinnerung. 2. Mose, Kapitel 12. Das Volk Israel war in Ägypten. Die 10 Plagen. Und was war die letzte Plage? Die Erstgeburt, alle Erstgeburt Ägyptens sollte geschlagen werden, getötet werden. Es war Gottes letztes Gericht. Und dann lesen wir in Kapitel 12, in Vers 3, redet zu der ganzen Gemeinde Israels und spricht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinen Nachbarn. Der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen, dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein. Ein wunderbares Bild auch auf Jesus, ne? Er war makellos, ohne Sünde. Männlich und einjährig, von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und es soll Ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Übrigens ein sehr interessanter Gedanke. Die sollten das Lamm mit in ihr Haus nehmen. Das ist ein sehr interessanter Gedanke eigentlich. Ne? Jesus kam unter uns, er lebte unter uns. Er war versucht wie wir, doch ohne Sünde. Sie bauten sozusagen eine Beziehung auf zu diesem Lamm. Und das Lamm zu ihnen natürlich, ne? Aber er sie zu dem Lamm. Ja, und auch hier sehen wir so viele Verbindungen zu Jesus und dem Lamm. Und dann heißt es, und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie es essen. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. Und in Vers 13 heißt es, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Das ist Evangelium, das ist das Kreuz, das ist die Botschaft von Jesus. Und das wussten die Juden, die wussten genau, was er damit meint, als er sagte, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Auf Jesus bezogen. Und dann heißt es hier, verschonend euch vorübergehen, es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Und wir könnten jetzt noch dazu nehmen, aus Zeitgründen lassen wir es mal weg, aber es ist auch schön zu lesen, zu Hause mal in Jesaja 53, die Textstelle kennen wir sehr gut, auch wo Jesus als das Lamm beschrieben wird. Und hier sagt Johannes, siehe das Lamm, schaut auf das Lamm Gottes. Und was wird es tun? Das heißt hier, die Sünde der Welt hinwegnimmt. Nun, jetzt könnte man ja sagen, okay, die Sünde der Welt hinwegnimmt, ist jetzt alle Welt gerettet? Oder wird alle Welt gerettet? Das würden wir uns freuen drüber, aber wir sehen es nicht. Was ist hiermit gemeint? Hier ist mit gemeint, dass Jesus, als er starb am Kreuz, das Prinzip, die Macht der Sünde gebrochen hat. Es ist allgemein gültig für alle Menschen. Aber es heißt auch an anderer Stelle, dass Jesus gestorben ist für vieler Sünden. Das heißt, es ist zwar allgemein gültig für alle und alle haben die Möglichkeit, aber nicht alle nehmen sie in Anspruch. Und die, die sie in Anspruch nehmen, die erfahren die Vergebung von Schuld und Sünde. Das heißt, es braucht diese persönliche Beziehung, dieser persönliche Annehmen, wie wir in 1. Johannes 1, 12 genommen haben, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, dieses Aufnehmen, Vertrauen schenken, das ist Bedingung, dass diese Kraft, die Jesus diese Sünde weggenommen hat durch seinen Tod, wirksam wird in unserem Leben. Vorher nicht. Und das sagt er über Jesus aus. Er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das ist auch unsere Botschaft. Wir können den Menschen nicht verändern, wir können ihm auch nicht die Schuld vergeben. Es tut mir leid, auch der Papst nicht. Auch der kann Sünde nicht vergeben. Das kann nur Jesus. Und deswegen heißt es in Jesaja, das ist ein wunderschöner Vers, Jesaja 45, weil das ganz gut passt auch zu diesem Sieh ihn an. In Jesaja 45 ist ein sehr, ich glaube Spurgeon war, das war einer der Verse, die Spurgeon zum Glauben führte. In Jesaja 45, Vers 22, in meiner Übersetzung heißt es, wendet euch zu mir. In anderen Übersetzungen heißt es, blicket auf ihn, blicket auf ihn. Ich glaube in der Luther-Übersetzung heißt es so. So werdet ihr gerettet. All ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Wendet oder blickt auf ihn und ihr werdet gerettet. Das ist, was Johannes macht. In seinem Zeugnis, als er mit den, in diesem Fall, Gruppe von Juden redet, er sagt, siehe das Lamm Gottes, welche der Sünde Welt trägt. Und das ist auch unser Zeugnis, wenn wir mit Menschen in über den Glauben reden, dann versuchen wir ihnen zu zeigen, dass es auf Jesus ankommt. Er hat alles getan. Du brauchst dich nicht selber abzumühen, wie Luther, versuchen, religiöses Leben aufzubauen und den Weg zum Himmel zu erarbeiten. Das hat Jesus alles schon getan. Du brauchst es nur annehmen. Deine Schuld und Sünde vor Gott bringen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Und dann erfahren wir neues Leben. Sündenvergebung. Und das ist das Zeugnis am zweiten Tag des Johannes. Er sagt, als Jesus auf ihn zukommt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und dann sagt er, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, auch immer wieder diese Aussage, Jesus hat seinen Ursprung nicht in dieser Welt. Er war von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wurde nur Mensch für eine Zeit und hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und es ist auch interessant, dass es gibt ja immer wieder so Bilder, die so kursieren, wie Jesus wohl ausgesehen haben mag. Es ist interessant, dass selbst Johannes, ja, der so begnadet war von Gott und berufen war und auch schon vom Mutterleib an mit dem Geist Gottes erfüllt war, heißt es hier im Vers 31, ich erkannte ihn nicht. Und in Jesaja heißt es, als wenn man ihn sah, da war keine Gestalt, da war nichts Schönes an ihm. Ja, physisch gesprochen. Die Schönheit war die innere Schönheit, dass er Gott, Mensch geworden war. Und er heißt es hier, und ich erkannte ihn nicht, aber damit Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes sagt, er brauchte sozusagen Hilfe, zu erkennen, wer dieser Jesus ist, der Messias. Und er heißt, und dann heißt es, und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube. Übrigens, der Geist ist nicht eine Taube, ne? Ist nur ein Bild hier. Manchmal sieht man so Bilder, ne, wo die Tauben so flattern oder so. Ne, und das ist der, symbolisiert so den Geist Gottes. Das heißt, wie eine Taube, wie eine Taube. Das ist ein Bild, aber es ist der Geist Gottes, hat nicht das Bild einer Taube. Ja. Wie eine Taube vom Himmel herabstand und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Auch Johannes brauchte diese Offenbarung, zu erkennen, wer der Messias ist. Also, der zweite Tag, halten wir fest, siehe auf ihn, schau ihn an, blicke auf ihn. Und das hat auch für uns eine ganz praktische Anwendung, oder? Frage, wie oft blickst du auf Jesus am Tag? Wir haben davon gesprochen, dass er da ist, aber die Frage ist auch, schauen wir auf ihn, erwarten wir was von ihm? Nehmen wir ihn mit hinein in unseren Alltag, in unsere Probleme, in unseren Herausforderungen. Das wäre eine ganz praktische Anwendung. Schau auf ihn. Aber es hat auch eine ganz, ganz wichtige Wahrheit damit verknüpft. Ist damit verknüpft. Und die wird immer mehr umkämpft werden heute. Und zwar, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater. Das sind wir, glaube ich, uns allen bewusst. Das ist eine Wahrheit, die wird sehr stark umkämpft. Wir wissen in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist kein anderer Name unter den Himmel gegeben, darin wir sollen selig werden. Und wer ist dieser Name? Es gibt keinen anderen. Das ist sehr unpopulär. Nur ein Weg? Hier. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber es ist die Wahrheit. Und die wird mehr und mehr auch in der Gemeinde Gottes umkämpft werden. Wir stehen erst am Anfang. Aber wir merken schon die Ansätze, indem die Autorität des Wortes Gottes zum Beispiel untergraben wird. Ja, es enthält Wahrheit oder das darf man nicht so genau sehen oder das ist allegorisch gemeint oder wie auch immer und so. Man fängt langsam an, die Autorität sozusagen des Wortes Gottes zu zerpflücken. Und wir leben in dieser Zeit und ich glaube, dass mit diesem zweiten Tag, wo Johannes Zeugnis gibt, er sagt, siehe das Lamm, das ist er, er ist es. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Das ist der einzige Weg. Und das ist auch eine Botschaft für uns, wo wir uns selber immer wieder ermutigen, untereinander, aber auch als Gemeinde, zu sagen, das ist die Wahrheit. Auch wenn sie hart ist, auch wenn sie unangenehm ist, auch wenn sie unbequem ist. Es bleibt die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Und der führt über Jesus. Und wir tun gut daran festzuhalten. Wir tun gut daran, das aufrechtzuerhalten. Und auch wenn andere Christen vielleicht einen anderen Weg gehen, dass wir sagen, nein, es gibt nur einen Weg, es ist nur ein Name unter dem Himmel gegeben, darin wir sollen selig werden. Und dieser Name ist Jesus. Und das wird umkämpft werden, immer mehr. Da können wir sicher sein. Aber Johannes ist da ein gutes Vorbild. Er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt nimmt. Es gibt nur dieses eine Lamm. Und das war Jesus. Wir kommen auf die Zielgerade, der dritte Tag. Was folgt daraus, wenn wir Menschen zu Jesus führen, wenn sie Jesus sehen? Johannes redet mit seinen Jüngern, das ist die nächste Gruppe, mit denen er jetzt spricht, am Tag 3, am folgenden Tag für 35, stand Johannes wiederum da mit zwei seiner Jünger, also die mit ihm unterwegs waren, die ihm folgten. Und die hören ihn über Jesus reden. Und was machen die? Die gehen weg von ihm und gehen hin zu ihm. Und die Reaktion, oh, das ist, bleibt bei mir. Das sind meine Schafe. Was geht ihr zu Jesus? Nein, überhaupt nichts. Im Gegenteil, er freut sich, dass sie jetzt endlich verstanden haben, ich bin eigentlich nicht die wichtige Nummer hier, sondern Jesus. Und sie wenden sich von Johannes weg und gehen mit Jesus. Und das ist das, was daraus folgt, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann werden sie Jesus Nachfolger. Und das ist genau das, was Gott möchte und wo wir auch mit hineingenommen werden in diesen Prozess, dass Menschen nicht uns nachfolgen, nicht unsere Gemeinde unbedingt angehören müssen. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie Jesus nachfolgen. Dahin führt das Evangelium. Ja, dass sie dann in einer Ortsgemeinde auch Anschluss finden und das ist alles Teil des Prozesses, Jesus nachzufolgen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie erstmal in die Nachfolge mit Jesus unterwegs sind. Jesus Nachfolger werden. Und das sehen wir hier am dritten Tag sehr schön. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus wird ihr Meister, ihr Lehrer, ihr Anführer und sie folgen ihm nach. Und das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel auch als Gemeinde. Wenn wir hier predigen, wenn wir hier Bibelstunden halten, was auch immer, das sollte unser Ziel sein. Es sollte unser Ziel sein, zu sehen, Tag 1, er ist da. Es geht um ihn. Er ist das Zentrum. Er ist der Mittelpunkt, nicht wir. Tag 2, schau auf ihn, seh ihn an, blicke auf ihn. Wir wollen Jesus groß machen. Denn was daraus geschieht, ist, dass wir verändert werden. Dass wir unser Vertrauen immer mehr auf diesen Jesus setzen, dass wir ihn mehr und mehr erkennen. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben, es prägt unser Leben. Und das Dritte ist, wir werden zu Nachfolgern. Wisst ihr, in der Apostelgeschichte, erstens hießen sie immer Jünger und dann heißt es, waren das nicht Leute, die mit Jesus unterwegs waren? Ja? Die haben schon gemerkt, irgendwie sind die anders. Die waren mit Jesus auf dem Weg, heißt es da. Und dann in der Apostelgeschichte 17 heißt es, und die Jünger wurden zuerst genannt Christen. Warum? Weil sie so mit Christus identifiziert waren und ähnlich gelebt haben, dass die Leute gesagt haben, das ist wie Christus, als er hier gelebt hat. Wisst ihr, und das ist das Ziel Gottes mit deinem Leben und meinem Leben. Er möchte, dass wir immer mehr in diese Christusähnlichkeit kommen. Und immer mehr zu Nachfolgern werden. Und das ist ein Prozess, das ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir alle stehen und wo wir fallen und wo wir auch Niederlagen erleben, wo wir versagen. Aber das Wunderbare ist, dass wir gelernt haben in Kapitel 1, dass diese Herrlichkeit, die Jesus ausstrahlte, wie es hier so schön heißt, in Vers 14, in Kapitel 1, und damit komme ich zum Schluss, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Und wie sah diese Herrlichkeit aus? Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, wir haben es schon gesagt, einzigartig, voller Gnade und Wahrheit. Und das ist diese Herrlichkeit, von der wir hier im Johannesevangelium lesen und erleben dürfen und wovon wir auch leben als Christen, von Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir sind nicht so toll, wie wir meinen, oder? Wir sehen uns meistens besser, als wir wirklich sind. Und manchmal sehen andere uns auch besser, als wir wirklich sind. Und wir wissen eigentlich, sind wir gar nicht so. Auf der anderen Seite aber auch wissen, dass wir einen Gott haben, der gnädig ist. Und dass wir unter dieser Gnade leben dürfen. Das ist Gnade. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das ist am Ende, ich habe heute Morgen mit Horst gesprochen, haben uns ein bisschen unterhalten, wird bald 90. Und habe ich gesagt, weißt du, da ist eigentlich nur ein Begriff, den man dazu sagen kann. Es ist wirklich Gnade. Es ist Gnade. Dass Gott unser Leben erhält, dass er uns gebraucht, dass er auch uns ins hohe Alter führt. All diese Dinge, es ist Gnade Gottes. Und dafür dürfen wir dankbar sein, dass wir mit einem gnädigen Gott unterwegs sind, mit einem gnädigen Jesus unterwegs sind, der uns aber auch die Wahrheit sagt, die brauchen wir. Oder? Lass uns noch beten. Vater, wir wollen dir danken, dass wir uns beugen dürfen vor dir, Herr. Wir haben nichts zu bringen, alles, Herr, bist du, heißt es in einem Lied. Und wir danken dir, dass wir das immer wieder neu bekennen dürfen, auch mit Johannes. Wenn der heute hier wäre, dann würde er sagen, schaut auf ihn, schaut auf Jesus. Und das wollen wir auch tun, Herr. Wir wollen zu dir aufschauen, wir wollen dir danken, dass dein Wort so lebendig, so praktisch, so lebensnah ist und dass es uns hilft, auch im Alltag mit dir zu leben. Ja, wir wollen immer wieder lernen, auf dich zu schauen, wendet euch zu mir, alle Enden der Welt. Ja, und das wollen wir auch tun, auch als Christen. Wir wollen immer wieder lernen, uns zu dir zu wenden, hinzublicken zu dir. Denn du bist ein wunderbarer Gott, ein wunderbarer Herr. Dafür wollen wir dich preisen. In Jesu Namen. Amen.